Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Merkel und Maas und die Libyen-Konferenz. Sie haben das diplomatische Gewicht Deutschlands genutzt, ohne sich in den Vordergrund zu spielen, heißt es heute. Das wird gelobt und die Ergebnisse des Gipfels werden auch als Erfolg gefeiert. Aber sind sie das auch?
Es weiß ja noch niemand, ob es zu diesem Waffenstillstand überhaupt kommt. Und wenn meine These zutrifft, dann wird er vielleicht beginnen, aber nicht lange halten. Ganz einfach deshalb, weil da einer ist, der glaubt, dass er diesen Konflikt in relativ kurzer Zeit für sich entscheiden kann.
Wir sprechen in der Montagsepisode des Update-Podcasts über die Ergebnisse der Libyen-Konferenz und die Aussichten auf tatsächlichen nachhaltigen Frieden. Außerdem geht es um eine neue Metastudie zu Elektroautos mit der Frage, ob die Fahrzeuge unter Klimaaspekten ökologischer sind oder nicht als Verbrennungsmotorfahrzeuge. Da gibt es ja je nach Forschung ganz unterschiedliche Ergebnisse und wir fragen uns, was denn nun? Also gleich bekommt ihr Hintergründe dazu, was Elektroautos bieten müssen und auch über die Mehr, dass wir gar nicht genug Strom hätten. Für all die Autos in Deutschland sprechen wir.
Selbst wenn man die gesamte Mobilität in Deutschland, also die Verbrennungsautos, ersetzen würde durch E-Autos, brauchten wir nur 20% mehr Strom, als wir jetzt brauchen.
Und wer sich schnell ekelt, der sollte jetzt und gleich mal schnell weghören. Am Wochenende, da haben wir ja gelesen, dass in Polen, genauer gesagt in Niederschlesien, ein Bauer von seinen Schweinen gefressen wurde. Vermutlich war er auf dem Hof gestorben und die Schweine haben ihn dann verputzt. So genau weiß man das nicht, denn es ist ja nichts mehr von ihm übrig. Und auch am Wochenende dann die Nachricht aus Colorado, USA. Dort haben nämlich Katzen auf einer Bodyfarm, wo Leichen zu Forschungszwecken rumliegen, an zwei Leichen rumgeknuspert.
Das ist einfach der Normalfall, dass die Katzen an diesen größeren Gewebeflächen fressen und nicht an den vergleichsweise kleinen Lippen, die ja auch viel weniger Energie enthalten. Denn ein menschlicher Körper ist ja nichts anderes als eine Kalorienquelle im Kreislauf des Lebens.
Auch das ein Thema hier im Podcast zum Update vom 20. Januar 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wirklich so viel Lob hört man selten für die Regierung in Berlin. Journalistinnen und Journalisten, sogar Opposition, viele loben Kanzlerin Merkel und Außenminister Heiko Maas für ihre Libyen-Konferenz und was dabei rumgekommen ist. In Libyen herrscht ja seit sechs Jahren ein Bürgerkrieg und bei diesem Treffen in Berlin, da wurde jetzt am Wochenende eine Art Fahrplan vorgelegt, wie die Konflikte in dem Land beigelegt werden sollen und auch nachhaltig beigelegt dann sind. Wir sprechen drüber mit Guido Steinberg, der arbeitet in der Forschungsgruppe Nahe Mittlerer Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend.
Hallo, Herr Günther.
Lassen Sie uns erstmal zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Beschlüsse dieser Libyen-Konferenz? Wie soll in welchem Zeitraum Frieden geschaffen werden?
Nun, eine Waffenruhe, darum geht es zunächst. Die soll ausgeweitet werden zu einem Waffenstillstand und das möglichst schnell. Und dann haben sich die beteiligten Parteien alle verpflichtet, sich an das Waffenembargo zu halten. Das ist ein Waffenembargo, das verhängt wurde von den Vereinten Nationen im Februar 2011. Und all die Unterstützer der unterschiedlichen Kriegsparteien haben nun zugesagt, sich ab sofort daran zu halten.
Und in Libyen, da gibt es ja im Wesentlichen eben zwei verfeindete Parteien. Einmal der Chef der Einheitsregierung Al-Sarraj und die Truppen von General Haftar. Die kämpfen gegeneinander und beide wurden bislang jeweils von mehreren anderen Ländern unterstützt. Wie ist da Ihre Einschätzung? Bringen die Beschlüsse jetzt was, um diese ja ziemlich komplizierte Situation zu verbessern?
Ja, also es gibt durchaus einige Anhaltspunkte, die da Hoffnung machen können. Zunächst einmal die Tatsache, dass alle wichtigen Akteure versammelt waren. Dann die Tatsache, dass die Europäische Union sich insgesamt doch einig gezeigt hat hier in Berlin. Allerdings hat diese positive Resonanz mit der Situation vor Ort in Libyen aus meiner Sicht wenig zu tun. Wir sehen da ja, dass der abtrünnige General Haftar 80 oder vielleicht sogar 90% des Landes, wenn auch prekär, kontrolliert. Seine Unterstützer und er werden diesen Krieg nicht einfach so beenden. Es sei denn, bei den Verhandlungen der nächsten Wochen und Monate kommt etwas Positives für sie heraus. Und ich spreche da vor allem von Russland, aber auch den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten. Ich gehe fest davon aus, dass die weiter Waffen liefern werden und dass der Konflikt nicht beendet ist.
Hm. Was Positives für ihn heraus? Also er würde weiterhin unterstützt werden mit Waffen. Und dann, was will der General dann in Zukunft?
Nun, er will ganz sicher Präsident von Libyen werden. Mhm. Er ist ein alter Kampfgefährte des Diktators Gaddafi. Zusammen sind sie 1969 an die Macht gekommen. Er hat sich später mit ihm überworfen. Aber er steht für einen Politikstil wie der alte Diktator. Und er will dieses Land beherrschen. Er steht jetzt kurz vor seinem Ziel, nämlich der Einnahme von Tripolis. Da stehen noch einige türkische Truppen im Weg, noch einige Milizen. Ich gehe fest davon aus, dass er versucht, die Stadt einzunehmen. Es sei denn, es kommt zu einer politischen Lösung, in der er möglicherweise sogar Präsident wird.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie sichert man diese Beschlüsse der Konferenz ab? Also wer sorgt dafür, dass der Waffenstillstand zum Beispiel, wenn er dann kommt, auch wirklich eingehalten wird? Und Außenminister Heiko Maas hat gestern bei Anne Will Folgendes gesagt.
Ich weiß nicht, ob die Afrikanische Union so begeistert davon ist, wenn europäische Staaten ihre Soldaten wieder nach Afrika schicken. Also da würde ich mal bei der Geschichte, die einige europäische Staaten in Afrika haben, etwas vorsichtig sein. Mhm. Einfach zu sagen, wir schicken jetzt mal welche aus Europa hin, bin ich mir nicht sicher, ob das bei den afrikanischen Staaten und der Afrikanischen Union so gut ankommt.
Teilen Sie da die Einschätzung? Also wäre das wirklich keine gute Idee, zum Beispiel die Bundeswehr nach Libyen zu schicken?
Nun, ich glaube, dass die Situation vor Ort tatsächlich keine Entsendung von Truppen zulässt. Wir sind dort immer noch in der heißen Phase eines Bürgerkrieges. Und jeder, der Truppen nach Tripolis schickt, zwischen die verfeindeten Parteien, muss damit rechnen, dass er sich russische Söldner zu Feinden macht, die Vereinigten Arabischen Emirate, die dort mit Luftwaffe und mit Drohnen präsent sind, viele libysche Milizen. Ich sehe im Moment tatsächlich nicht, dass die Voraussetzungen gegeben sind, weder für afrikanische Truppen noch für europäische Truppen. Das ist tatsächlich ein etwas schwaches Ergebnis. Es weiß ja noch niemand, ob es zu diesem Waffenstillstand überhaupt kommt. Und wenn meine These zutrifft, dann wird er vielleicht beginnen, aber nicht lange halten. Ganz einfach deshalb, weil da einer ist, der glaubt, dass er diesen Konflikt in relativ kurzer Zeit für sich entscheiden kann.
Also der große Erfolg, der gefeiert wurde, etwas relativiert von Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik zu den Ergebnissen der Libyen-Konferenz und den Aussichten auf Erfolg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das mit den Elektroautos, das ist ja ziemlich verwirrend, oder? Es gibt so viele unterschiedliche Studien, ob Elektroautos wirklich besser fürs Klima sind als Benziner oder Diesel. Die einen sagen, ja, E-Autos sind natürlich besser. Andere sagen, nö, am Ende sind E-Autos sogar schlechter fürs Klima, weil bei der Produktion deutlich mehr Strom gebraucht wird, vor allem für die Akkus. Und es bläst natürlich auch wieder CO2 in die Luft. Jetzt gibt es eine neue, noch unveröffentlichte Metastudie, über die der Spiegel berichtet. Metastudie, das heißt, man guckt sich mehrere schon fertige Studien an und versucht dann ein Gesamtergebnis auszuarbeiten. Und das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung hat diese Metastudie gemacht. Und wir reden drüber mit Werner Eckhardt aus der SWR Umweltredaktion. Werner, zu welchem Ergebnis kommt denn jetzt diese Metastudie? Wie sieht es da aus mit dem Vergleich zwischen E-Autos und Verbrennern?
Nun, die E-Autos sind in jedem Fall über die gesamte Lebenszeit betrachtet die ökologischeren, jedenfalls unter Klimaaspekten. Je nachdem sind das 15-30% weniger Treibhausgasemissionen als bei einem Verbrenner. Das ist das Hauptergebnis dieser Metastudie.
Wie viele Kilometer muss ich mit so einem E-Auto fahren, damit die Klimabilanz dann wirklich besser ist als mit einem Auto mit Verbrennungsmotor?
Also das hängt ein ganz klein bisschen auch von der Art des Autos ab. Man hat da unterschiedliche Klassen untersucht. Grundsätzlich gilt, je mehr, desto besser. Also diese Autos spielen ihren Vorteil aus, wenn sie möglichst viel laufen. Das liegt daran, dass bei der Produktion des E-Autos, also vor allen Dingen der elektrischen und Batteriekomponenten, mehr Treibhausgase frei werden, je nachdem so etwa das Doppelte kann das sein als bei einem normalen Verbrenner. Aber dann, wenn sie eben laufen und der Strom aus dem konventionellen deutschen Mix von heute kommt, dann sind sie schon wesentlich ökologischer im Betrieb und spielen eben, je länger sie laufen, desto mehr ihren Vorteil aus. Und die Zeit arbeitet für das Elektroauto, denn je mehr Erneuerbare in den Strommix kommen, und das ist ja der Fall, desto schneller wird das eben zum Plusspiel.
Jetzt sind wir hier bei Deutschlandfunk Nova total E-Auto interessiert. Wir sprechen alle paar Monate über Elektrofahrzeuge. Ich habe auch mit dir schon einige Gespräche geführt und es gibt immer wieder neue Studien. Die einen sagen, es sieht schlechter aus für E-Autos. Die anderen sagen, Verbrenner sind schlechter. Wie kann es sein, dass es da so unterschiedliche Ergebnisse bei den Studien gibt?
Also zum einen denke ich, sind fast alle Studien so, dass sie sagen, die E-Autos sind besser. Manchmal wird das ein bisschen anders pointiert in der Kommunikation. Es gibt aber schon Unterschiede zwischen den Studien. Es liegt im Wesentlichen daran, dass ganz vieles in solchen Lifecycle-Betrachtungen, also über den gesamten Lebenszyklus hinweg, Annahmen sind. Die arbeiten da mit unglaublich vielen Setzungen, weil man weiß nicht wirklich, wie das mit dem Lithiumabbau ist, wie viel für ein Kilo Lithium an Treibhausgasen wiederum erzeugt wird. Das sind angenommene Zahlen aus einigen Praxisbeispielen. Und je nachdem, wo man da hinguckt und wie man solche Annahmen macht, kommen eben unterschiedliche Ergebnisse raus.
Gibt es von den Rohstoffen für die Akkuproduktion überhaupt genug? Also ich sage jetzt mal Lithium, Nickel, Kobalt, damit wir die großen Mengen an künftigen E-Autos überhaupt produzieren können?
Das finde ich mit am spannendsten an dieser Meta-Analyse. Ja, sagen die Autoren, es gibt davon genug, weil da wird manchmal ja Zweifel geweckt, Lithium könnte bald ausgehen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Vorkommen aller dieser sogenannten seltenen Erden und anderen verwandten Stoffen eigentlich immer sehr groß sind. Die Frage ist immer nur, was kostet es, dran zu kommen und das abzubauen? Und insofern ist die Frage mit Ja zu beantworten, ja, es ist genug da, selbst wenn man unterstellt, dass eben E-Mobilität wächst. Das hängt auch damit zusammen, dass man das Recycling all dieser Batterien und Technologien noch gar nicht so richtig entwickelt hat. Das soll noch passieren und da steckt viel Musik drin. Also ein gut Teil des zukünftigen Verbrauchs wird man auch durch Recycling decken können. Und auch beim Strom ist genug da. Das ist auch ein interessanter Punkt, der oft falsch eingeschätzt wird. Selbst wenn man die gesamte Mobilität in Deutschland, also die Verbrennungsautos, ersetzen würde durch E-Autos, brauchten wir nur 20% mehr Strom, als wir jetzt brauchen. Also das ist nicht der Faktor 2, 3, 4, sondern das sind nur 20% mehr. Das schätzen viele falsch ein.
Werner Eckhardt aus der SWR-Umweltredaktion zu einer neuen Metastudie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung rund um die Klimabilanz von Elektroautos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch in letzter Zeit gedacht habt, ich habe so ein bisschen wenig Spaß im Job, es ist so langweilig, ich würde gern körperlich ein wenig mehr machen, dann... Ja, weiß nicht, ob wir das jetzt empfehlen können, aber wir haben da eine Sache für euch, eine Info für euch. Bei der Bundespolizei, da gibt es in diesem Jahr eine Menge Stellen zu besetzen, weil viele Beamtinnen und Beamte in Pension gehen und auch mehr Stellen geschaffen werden. So, und wer jetzt sagt, da muss man doch mega sportlich sein für die Bundespolizei und so Tests absolvieren mit Liegestützen und so, kommt jetzt die gute Nachricht. Es ist alles ein wenig leichter geworden. Verena von Keitz aus dem Update-Team, du hast dir den Einstellungstest bei der Bundespolizei genauer angeschaut. Und jetzt für mich die Frage, habe ich mit 15 Liegestütz am Stück eine Chance?
Ah, sagen wir so. Also früher wärst du auf jeden Fall durchgefallen, denn bisher musstest du als Mann, je nachdem, ob du über oder unter 30 bist, 21 bis 23 Liegestütze am Stück schaffen, und zwar in 40 Sekunden.
Da bin ich raus,
definitiv. Bist du raus? Ja. Ja. Als Frau waren es 5 bis 7 Liegestütze in der gleichen Zeit. Ich finde es erstaunlich, dass es so ein großer Unterschied ist, aber gut. Und du musstest als Mann aus dem Stand mit parallelen Beinen über 2 Meter weit springen. Das haben wir eben vor der Sendung mal ausprobiert, Ralf.
Genau, hat wehgetan.
Ja, und du hast es auch tatsächlich nicht geschafft, nee. Aber gut. Diese beiden Tests sind jetzt ersetzt worden durch einen Pendellauf. Also, da musst du zwischen 2 Kästen, die 10 Meter auseinander stehen in der Turnhalle, 4-mal hin und her spurten, und zwar in einer Zeit von, Männer müssen es in ungefähr 10 Sekunden schaffen und Frauen in 11 Sekunden. Also, das ist jetzt auch nicht so ganz trivial. Und ich habe darüber gesprochen mit Manuel Ostermann von der Deutschen Polizeigewerkschaft, und er meint auch,
für mein Dafürhalten ist der in der körperlichen Leistungsfähigkeit ähnlich anspruchsvoll wie die anderen beiden Disziplinen. Deswegen denke ich, dass da ein Qualitätsverlust eher nicht vorhanden ist.
Also schlechte Nachricht, es ist nicht wirklich einfach geworden im Sporttest, denn es geht ja auch darum, bei diesem Sporttest die Bewerberinnen und Bewerber so auszuwählen, dass sie körperlich in der Lage sind, auch lange anstrengende Einsätze durchzuhalten.
Zum Beispiel bei Demonstrationen, bei Fußballspielen.
Ja, genau. Ja. Da wird den Beamten und Beamtinnen natürlich einiges körperlich abverlangt.
Wenn man zum Beispiel bei der Bundesbereitschaftspolizei eingesetzt ist und 12 Stunden im Einsatz ist, unter anderem mit der kompletten Körperschutzausstattung, dann bedarf das schon einer gewissen körperlichen Grundfitness. Und man kann natürlich dann auch, und das muss man auch von den Vollzugsbeamten erwarten können, dass wenn dann Situationen da sind, die ein schnelles Tätigwerden abverlangen, dass das dann auch gewährleistet ist. Und deswegen ist die körperliche Leistungsfähigkeit ein ganz wesentlicher Bestandteil für den Beruf eines Polizeibeamten.
Und aus diesem Grund sagt die Bundespolizei auch, dass sie die Anforderungen an ihre Bewerberinnen und Bewerber nicht abgesenkt hat. So war es nämlich heute in vielen Medien tatsächlich zu lesen, sondern nur angepasst. Obwohl zum Beispiel, wenn wir jetzt aufs Diktat gucken, das ist die schriftliche Prüfung bei der Bewerbung, da ist jetzt eine etwas höhere Fehlerquote zugelassen und manche Wörter sind auch direkt rausgeflogen. Also du musst zum Beispiel nicht wissen, wie das Wort Chrysantheme geschrieben wird.
Chrysantheme. Aber das klingt doch nach einer Absenkung der Anforderungen, wenn ich im Diktat jetzt mehr Fehler machen darf. Hat die Bundespolizei denn ja sowas wie Nachwuchsprobleme, dass sie jetzt sowas macht?
Also es geht schon darum, einen größeren Kreis von Leuten anzusprechen, denn es sind, wie gesagt, in den nächsten Jahren eine große Zahl von Stellen zu besetzen. Neue Stellen, die geschaffen worden sind, aber eben auch eine ganze Reihe von Beamten, die in den nächsten Jahren in Rente gehen. Aber Manuel Ostermann hat mir gesagt, dass auch während der Ausbildung weiterhin ganz genau geschaut wird, ob die Auszubildenden auch wirklich geeignet sind. Und wenn sich da rausstellt, jemand kriegt jetzt zum Beispiel keinen vernünftigen Bericht zustande, dann wird der oder die Schwierigkeit haben, damit durchzukommen.
Also es ist natürlich klar, das ist ein Mindestmaß an Anforderungen, dass ein Polizeibeamter natürlich nicht nur im mündlichen Ausdruck, sondern auch im schriftlichen Ausdruck stark ist, weil unterm Strich sind alle Maßnahmen, die wir treffen, zu verschriftlichen und dann dementsprechend auch der Staatsanwaltschaft vorzulegen. Deswegen ist es immens wichtig, dass man im schriftlichen Ausdruck auch ein gewisses Niveau einhält.
Ist vielleicht so ein bisschen das Klischee, aber immer Berichte schreiben, Berichte schreiben, Berichte schreiben. In dem Fall gehört es vielleicht nicht unbedingt dazu, dass du genau weißt, wie man in einem Bericht Chrysantheme schreibt, die vielleicht geklaut worden ist. Vielleicht, wenn du zum japanischen Kaiser in den Dienst treten willst, da gibt es ja den sogenannten Chrysanthementhron. Aber ansonsten bei der Bundespolizei erwarten dich sicherlich andere Dinge als Blumen.
Die Bundespolizei hat in nächster Zeit viele Stellen zu besetzen. Jetzt sind einige Anforderungen an die Bewerbung verändert worden. Auch um einen größeren Bewerberkreis anzusprechen, die dann auch die Maßnahmen verschriftlichen können. Wie es im Beamtendeutsch heißt, habe ich gerade gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was geschieht mit uns nach dem Tod? Also, was mit dem Geist passiert, da kann ja jeder für sich glauben, was er will. Unser Körper, so brutal das klingt, wird leider aufgefressen, wenn wir irgendwo unentdeckt sterben. Von Maden, von Larven, Mikroorganismen und Katzen auch. In den USA, in Colorado, ist es so passiert, auf einer Body Farm. Das sind so eingezäunte Gelände, auf denen menschliche Leichen zu Forschungszwecken verwesen. Und da haben sich über mehrere Tage zwei Katzen eingeschlichen und an den herumliegenden Leichen herumgefressen. Die beiden Katzen haben sich Nacht für Nacht immer wieder für die gleichen beiden Leichen entschieden. Kriminalbiologe Marc Benecke, was glaubst du, warum?
Auch das ist wahrscheinlich eher Zufall. Die Katzen sind ja Gewohnheitstiere, das weiß ja jeder, der welche hat. Die sind, wenn sie sich einmal mit irgendwas angefreundet haben, in dem Fall mit dem Leichnam, bleiben sie dran. Zumal ja auch in diesem Falle der Fraß ganz ungewöhnlich war. Sie haben ja, anders als die Katzen zu Hause, die bei ihren Herrchen und Frauchen ja eher die Lippen abfressen, haben sie hier in dem Fall ja andere Weichgewebsteile, also an den Schultern und sowas abgefressen, was eigentlich sonst eher Rotluchse machen. Also ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich einfach für sie Bequemlichkeit und nicht dieser starke Bezug zum ehemaligen Besitzer oder zur ehemaligen Besitzerin, wo ja zum Beispiel auch Hunde, die zu Hause ihre Herrchen und Frauchen auffressen, immer gerne den Kopfschädel freifressen. Und im Freien machen die Hunde das nicht, da eröffnen die immer gleich den Bauch und gehen an die für sie sehr leckeren und energiereichen inneren Organe dran.
Und warum jetzt die Schultern? Warum war das ein bevorzugtes Körperteil bei dieser einen Leiche jetzt?
Ich nehme einfach an, dass das wirklich das Fressmuster im Freien ist. Bisher wurden ja nur die Fälle aus Wohnungen bekannt. 2017 haben Kollegen mal bei Weißwedelhirschen gesehen, dass die im Winter anfangen, an Menschenknochen zu nagen, um an die Mineralien zu kommen. Aber alle anderen Berichte, die man so findet, beziehen sich ja immer auf Leichen im Inneren einer Wohnung. Und ich denke, das ist einfach der Normalfall, dass die Katzen an diesen größeren Gewebeflächen fressen und nicht an den vergleichsweise kleinen Lippen, die ja auch viel weniger Energie enthalten. Denn ein menschlicher Körper ist ja nichts anderes als eine Kalorienquelle im Kreislauf des Lebens. Und da, wo mehr dran ist, da fressen die Tiere im Freien dann wahrscheinlich auch eher.
Inwiefern würde denn so eine Katze einen ganzen Menschen komplett auffressen? Oder sagen die dann irgendwann, jetzt ist der Verwesungsstatus so weit fortgeschritten, das ist mir jetzt zu eklig?
Ja, ganz genau. Erstens ist natürlich auf jeden Verwesungszustand einer Leiche ein bestimmtes Lebewesen spezialisiert. Manchmal sind das Insekten oder es können natürlich auch die großen Wirbeltiere sein. Und die Katzen, die mögen natürlich lieber das weiche und frische Gewebe. Und je fauler eine Leiche wird, umso mehr Bakterien sind drauf. Und dann schmeckt die natürlich auch anders. Aber sie kann zum Beispiel auch einfach eintrocknen. Das mögen die Katzen auch nicht unbedingt so gerne, auf so trockener, zäher Haut herumzukauen. Also wenn die Leiche wirklich im Freien ganz normal besiedelt wird, dann spielen später wahrscheinlich eher Speckkäfer oder ganz andere Lebewesen, also bestimmte Käsefliegenlarven beispielsweise oder Bakterien eine Rolle, die dann die Komplettzerstörung vornehmen. Also wenn man ganz am Anfang eine frühe Zerstörung hat, dann sind das vielleicht eher Geier oder Wildschweine, die so eine Leiche fressen. Es gibt übrigens auch noch eine andere unerwartete leichenfressende Art. Das sind Goldhamster. Das haben Kollegen aus Deutschland 1994 mal berichtet. Die können also auch an Leichen nagen. Also man ist als Leiche vor wenigen Tieren sicher.
Du beschäftigst dich ja von Berufs wegen mit Leichen, die auch angefressen werden, von zum Beispiel Maden, Würmern und so weiter. Inwiefern hast du denn schon mal bei deiner Arbeit von Säugetieren angefressene Leichen gehabt?
Also das sieht man immer mal wieder bei den Wohnungsleichen. Das ist eigentlich so ein klassischer Test, den die Kollegen und Kolleginnen, als ich jünger war, gerne gemacht haben. Da haben die mir dann irgendeine Leiche gezeigt in der Rechtsmedizin, wo besonders der Gesichtsschädel eben stark verändert war. Und dann haben die gesagt, na Marc, was meinst du denn, was das ist? Und es war dann halt immer so, wenn die Lippen freigefressen waren, war es eigentlich eine Katze, wenn es eine Leiche aus einer Wohnung war, weil das eben solche kleinen Feinschmecker sind. Wenn der gesamte Kopfschädel freigefressen war, also auch die Augenpartie und teilweise auch die Haut und die Ohren, dann war es eben eher ein Hund. Und wenn es eine kleine, zum Beispiel scharfe Verletzung war, dann war es einfach ein Schnitt von einem Menschen oder sowas und hatte überhaupt nichts mit Tieren zu tun. Aber gesehen habe ich das schon öfter. So selten ist das auch nicht, weil die Menschen, die halt einsam und sozial zurückgezogen sind, zum Beispiel die berühmten Katzenladies oder eben auch Leute, die sich einen Hund zur Gesellschaft halten, weil sie mit Menschen nicht so gut klarkommen, die werden natürlich eigentlich fast immer angefressen von ihren Haustieren. Denn was sollen die sonst fressen? Die Überlebenszeit beträgt in einem Fall, wo ein Chow Chow und ein Labrador mal in einer Wohnung mit ihrem Herrchen waren, immerhin auch einen Monat. Also die Hunde haben nur von dem Gewebe vom Kopf immerhin noch einen Monat überlebt. Das ist schon ganz schön erstaunlich und man sieht, dass die Tiere ansonsten auch garantiert sterben würden.
Jetzt kam am Wochenende auch noch eine Meldung aus Polen, wo wohl ein verstorbener Bauer von seinen Schweinen gefressen wurde. Ist für dich wahrscheinlich jetzt nicht überraschend, dass unterschiedlichste Tiere menschliche Leichen fressen?
Nee, überhaupt nicht. Also auch liebe Tiere, wie der schon genannte Labrador gerade oder eben auch Tiere, die ihrem Herrchen oder ihrem Frauchen sehr zugewendet sind, müssen die fressen, weil sonst der Kreislauf des Lebens natürlich zum Halten kommt. Und Schweine sind natürlich auch Lebewesen, die auf Kalorien angewiesen sind. Und wenn dann jemand stirbt und nichts anderes mehr da ist und sie nicht gefüttert werden, dann nehmen sie denjenigen oder diejenigen. Der Kollege Rothschild aus Köln hat auch mal überlegt, ob das vielleicht daher kommt, dass die Tiere ihre Herrchen und Frauchen besonders im Gesicht fressen, wenn sie in Wohnungen liegen, dass die zunächst mal versuchen, die aufzuwecken. Weil Hunde und Katzen machen das ja gerne, dass sie dann ins Gesicht mit der Pfote reingehen oder am Mund lecken oder an den Augen lecken, damit das Herrchen oder Frauchen aufwacht. Und er denkt, das könnte vielleicht auch einfach ein Übersprungsverhalten sein, was nicht der reinen Ernährung dient, sondern am Anfang eben auch noch irgendwie nett gemeint war. Also steh doch endlich mal auf und mach mir die Büchse auf.
Katzen und generell Säugetiere, die Menschenleichen anfressen oder fressen. Kriminalbiologe Marc Benecke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unsere Arbeitswelt, die verändert sich. 9-to-5-Jobs, so ganz spröde im grauen Büro hocken, so wie bei The Office oder der deutschen Variante Stromberg. Das scheinen immer weniger Leute zu wollen und Freizeit ist immer mehr Menschen wichtiger. Und eine neue Studie der Jobbörse Indeed und des Marktforschungsinstituts YouGov zeigt jetzt, was uns wirklich wichtig ist, und zwar Spaß bei der Arbeit und dann erst Geld. Um das zu erreichen, tun vor allem Digitalunternehmen, so Tech-Unternehmen einiges und trotzdem ist das nicht ganz so einfach mit der Erwartungshaltung an die Arbeit. Das zeigt unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wir brauchen Geld, um zu leben. Und wir arbeiten, um das Geld zu verdienen, mit dem wir dann leben können. Und dann soll ja eigentlich auch noch genug Zeit sein, um das Geld auch wieder auszugeben.
I work all the fucking time.
Man sagte ja früher Work-Life-Balance.
Ja, aber das war früher. Heute heißt es
Work-Life-Integration oder Life-Balance, ne? Also so in dem ganzen Kram.
Also Life-Balance ohne das Work. Das ist übrigens,
ich heiße Sarah Noack,
Arbeits- und Organisationspsychologin. Sie hat Rebel Recruiter mitgegründet. Die vermitteln hochqualifizierte Arbeitnehmer an Unternehmen. Und diese, genau wie viele anderen Arbeitnehmer, erwarten laut einer neuen Studie ganz andere Dinge von ihrem Job als vor der Jahrtausendwende. Wirtschaftspsychologen, die sprechen sogar von einem Wertewandel im Berufsleben.
Teamgeist und Kommunikation. Gute Stimmung.
Die beiden Jungs haben nicht an der Studie teilgenommen, aber was sie mir bei meiner Umfrage auf der Straße erzählt haben, das passt zu den Ergebnissen.
Die Zufriedenheit, ne?
Und?
Oh, dass es einen Sinn macht.
Das zeigt auch die Studie. Sinnvoll soll unsere Arbeit heute sein. Aber noch viel wichtiger,
dass ich Spaß habe daran.
Laut der Studie sagen das 9 von 10 Leuten. Gegen Spaß, ja, kann ja auch keiner was haben.
Und Karriere machen, Geld verdienen?
Ja, das natürlich auch, aber das ist jetzt tatsächlich das Zweite, woran ich gedacht habe.
Also das, finde ich, hat sich schon verändert.
Das sagt wieder Sarah Noack.
Als dass den Leuten Geld zwar immer noch wichtig ist, aber das ist nicht mehr der ausschlaggebende Punkt.
Zumindest für manche Menschen.
Je höher das Bildungsniveau, je höher sicherlich auch das Einkommen, desto wichtiger wird Sinnhaftigkeit im Tun.
Das heißt, ein bisschen müssen wir uns das auch leisten können, zu sagen, Geld ist mir nicht so wichtig. Wenn das der Fall ist, wird sowas wie Freiheitlichkeit, Selbstverantwortung, Mitbestimmungsrecht wichtiger, sagt Sarah Noack.
Dass man eben nicht mehr an den Arbeitsplatz gebunden ist und jeden Tag da von 8 bis 6 sitzen muss.
Viele Digitalunternehmen oder Start-ups setzen deshalb auf das Konzept des agilen Arbeitens, was auch heißt selbstverwaltetes Arbeiten. Mit dabei ist ein Scrum Master.
Ich bin Sarah und arbeite bei Truffles, Tinder für Jobs.
Ein junges Start-up, in dem sie als Scrum Master das Team arbeitsfähig hält, so sagt sie das.
Das heißt unter anderem, dass man dafür sorgt, dass es dem Team gut geht, dass sie alles haben, was die brauchen. Aber auch, dass sie sich gegenseitig nicht blockieren, weil sie auf Arbeit warten.
Und damit das, was sich viele wünschen, Teamwork, gute Kommunikation, gute Stimmung, auch klappt.
Wenn man ein guter Scrum Master ist, dann hat man sicherlich auch feine Antennen fürs Team und klar schickt man auch mal ein GIF.
Aber bei all dem Spaß, den uns der Job bringen soll, Erfüllung ja auch noch und Sinn sowieso, und wenn, wie wir ja auch schon wissen, sogar nur noch von Life Balance ohne Work gesprochen wird, ist das alles nicht viel zu viel verlangt?
Es sind ja im Endeffekt nur Euphemismen.
Findet Sarah Noack, die Arbeitspsychologin.
Ich sehe das ein bisschen kritisch, dass man das als Life Balance betitelt.
Denn Arbeit ist ja Arbeit und die nervt manchmal oder sogar ziemlich oft, weil wir sie sehr lange am Tag machen müssen und immer auch nervige Kleinigkeiten dazugehören. Und genau das passt dann für viele Menschen laut der Studie auch gar nicht mehr zusammen. 9 von 10 Personen wünschen sich einen Job, der Spaß macht. Die Studie zeigt aber auch, viele Leute sind mit ihrer Arbeit unzufrieden und nur jeder Zweite würde einer Freundin oder einem Freund den Job weiterempfehlen. Also nichts mit Spaß und Sinn und Freiheit und schon gar keine Life Balance.
Und die komplette Ausignoranz des Begriffes Work
ist ja schon seltsam, denn es geht ja immer noch um die Arbeitswelt. Vielleicht wäre eine realistische Erwartungshaltung besser.
Was ich damit sagen möchte, ist, wie viel Spaß kann dauerhaft Online-Marketing machen, wenn das nicht dein einziger Lebensinhalt ist?
Und wie viel Spaß können auf Dauer Excel-Tabellen bereiten? Mit ihrem Unternehmen versucht Sarah Noack deshalb auch, den Arbeitgebern zu zeigen, dass sie keine falschen Versprechungen machen sollten in Stellenanzeigen, damit die Bewerber kein falsches Bild von der Arbeit bekommen. Wer also vorher weiß, bei uns wird's jeden Freitag eigentlich zu stressig, der erwartet dann vielleicht auch nicht nur Spaß und ist am Ende weniger enttäuscht. Und das macht ja auch zufrieden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.